Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, trotz dieses regnerischen, kalten Sonntagmorgens. Ich weiß, es gibt bessere Plätze, an denen man heute Morgen sein könnte. Aber ich denke, ihr habt eine andere Motivation, hierher zu kommen, als nur aus dem Bett zu fallen. Ich habe ja in der vergangenen Predigten immer so ein bisschen einen Anlass genommen, meine Urlaubserlebnisse zu verarbeiten. Und ich habe es heute auch dieses Mal heute Morgen gemacht zur Einleitung. Es wird keine Fortsetzung finden, vielleicht nächstes Jahr. So viel Urlaub habe ich dann doch nicht. Ja, wir waren im Sommer diesen Jahres auf einem Konzert und da habe ich ein Lied gehört und der Gedanke dieses Liedes, den möchte ich als Einleitung aufgreifen. Es heißt, was uns bleibt. Es ist kein christliches Lied, aber die Sängerin, die hat sich in meinen Augen dann doch schon sehr viele Gedanken gemacht. Könnt ihr das bitte abspielen? Ja, kennt jemand diese Sängerin oder diese Band? Christina Stürmer, wo habe ich es gehört? Ah, da hinten, jawohl, Erika. Christina Stürmer, ihr kennt sie auch unter Silbermond und der berühmteste Titel, den sie gesungen hat, ist wohl die perfekte Welle. Ihr könnt euch noch daran erinnern, damals vor Jahren an Weihnachten, als dieser Tsunami war, da war das Lied gerade ziemlich in den Medien rauf und runter gedudelt worden. Eine Sängerin, die in meinen Augen sehr tiefgründig ist und sich Gedanken macht, zeigt mir, was wirklich bleibt. Und wir haben nicht ewig Zeit. Ich will ein bisschen dieser Frage heute nachgehen unter diesem Stichwort, was uns bleibt, wenn wir auf unser Leben zurückgucken. Ich möchte jetzt bitten, dass ihr mir die Präsentation drauf macht. Genau. Dieses Bild war diese Woche in der IDEA, Spektrum. Was seht ihr für Menschen, glückliche Menschen, mit einem Lächeln im Gesicht? Für mich ist ein erschreckendes Bild. Der Andi Wieben war diese Woche bei uns in der Bibelstunde und hat gefragt, was wäre, wenn jetzt die Tür aufgeht, ein bewaffneter Mann reinkommt und uns alle zusammenschießt. Das ist dieses vergangene Wochenende passiert. Und die Bilder, die ihr hier seht, diese Menschen sind alle unter diesen Toten unserer Schwestergemeinde. Es hat mich erschüttert, wenn man so ein Lachen sieht, etwas total Fremdes. Der erste Gedanke war, das ist eine Galerie des Todes. Und dann ein bisschen weiter gedacht, habe ich gedacht, nee, das ist keine Galerie des Todes. Das ist eine Galerie des Lebens. Die haben es jetzt hinter sich und sitzen jetzt an einem Platz, wo sie uns zuschauen können, wo sie den Herrn, unseren Herrn Jesus Christus sehen können. Und um diesen Gedanken zu diesem Lied jetzt nochmal zu spannen, was würden die uns jetzt sagen, eine Woche später? Eine Woche bei dem Herrn. Was würden die uns jetzt aus der Ewigkeit zurufen? Und mein Gedanke ist, den ich jetzt auch mit dieser Predigt überschreiben möchte, was bleibt uns? Was bleibt uns? Und ich habe eine Bibelstelle herausgesucht, ich weiß nicht, bei mir geht es jetzt, wenn man einschaltet, genau. Der Bibelvers hat mit diesem Bild zu tun. Wer könnte sich's denken? Neues Testament. Lauf. Geht in die Richtung, jawohl. Hebräer 12, Vers 1. Wir bleiben sportlich. Ich muss zugeben, der Paul hat letzten Sonntag da angefangen, Bilder zu zeigen mit einem Staffellaufen. Da habe ich gedacht, er wird mir doch nicht die Predigt zusammenschießen. Ich hatte damals schon eine Idee, wie ich das vielleicht umsetzen möchte. Bin dann aber dann ganz schnell ruhig geworden. Paul, hast wirklich gut gemacht letzten Sonntag. Der Hebräerbrief, im Kapitel 12, Vers 1. Da lesen wir: Deshalb nun, da wir eine solche große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Nochmal die Frage, was uns bleibt, was würden die uns heute Morgen zurufen aus der Ewigkeit heraus? Was sollen wir tun? Was sollen wir für die Zukunft tun? Wie sollen wir unseren Lauf vollenden oder weiterführen? Und wie geht es dazu? Was rufen sie uns zu? Ich möchte ganz besonders drei Worte in den Blick nehmen. Das heißt einmal ablegen, laufen, hinschauen. Uns hat man in der Schule damals noch beigebracht, das sind sogenannte Tunwörter. Ich weiß nicht, wie man es heute sagt, ich glaube, da sagt man Verben dazu. Also Tunwörter in meinem Jahrgang, das hat man uns dann so erklärt, da muss ich was tun. Und das sollen auch heute Morgen die Predigtgliederung sein. Für diejenigen, die jetzt dann bald einschlafen und wegsacken werden, werde ich die Predigtgliederung schon mal mitteilen und das Fazit, sodass, wenn ihr wieder aufwacht am Ende des Gottesdienstes, das mitnehmen sollt. Wenn ihr nichts mitnehmt, aber bitte nehmt die Gliederung mit. Was uns bleibt, einmal ablegen, was uns hindert, was uns behindert, laufen, und ich behaupte, was uns gut tut, läuft ja nicht jeder gern, und zum Dritten aufsehen, was uns Richtung gibt. Denn Christus ist es wert. Ich glaube, das würde uns heute Morgen aus der Ewigkeit entgegenkommen. Der erste Punkt, ablegen, was uns hindert. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. So beginnt dieser erste Satz im 12. Kapitel. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Die, die heute Morgen uns aus der Ewigkeit entgegenrufen, sind nicht alleine. Ihr habt dieses Stadion gesehen. Es war übrigens das Olympiastadion in Berlin. Wer schon mal drin war, ich war es noch nicht, aber der Daniel, unser Sohn, der war schon drin. Es muss ein unwahrscheinlich großes Stadion sein. Und ich glaube, alle größten Stadien dieser Welt würden heute Morgen nicht diese Zuschauer fassen, die in der Ewigkeit in diesem Stadion sind. Und die sitzen nicht nur auf den Rängen, um ja jetzt eine Show geboten zu bekommen, dass sich da auf dem Areal, auf dem Rund, jetzt ein paar Hansel sich abmühen und die sagen so mehr oder weniger wie die zwei Alten von der Muppet Show da oben auf dem Balkon, dann runter gucken und sagen, naja gut, könnte sich ja ein bisschen mehr anstrengen der, aber die Fähigkeiten zum Laufen hat er auch nicht, läuft ein bisschen holprig, läuft ein bisschen unrund, naja, die könnten ja auch bloß ein bisschen sich mehr anstrengen. Dieses Bild greift hier nicht. Es ist ein Bild eines Stadions, wo die Zuschauerränge gefüllt sind, die uns anfeuern. Jawohl, geh weiter. Ich will jetzt hier nicht die Bude vollschreien, aber das geschieht mit einer Lautstärke, wo es heißt, jawohl, du kommst zum Ziel, du packst das. Es geht weiter, auf, aufstehen, lauf, lauf, du kannst das. Es ist im Grunde genommen von außen ein riesen Anfeuerungschor, der schreit und nur trampelt und mit den Händen und Armen fuchtelt, bloß um uns deutlich zu machen, lauft weiter, geht weiter. Hier ist keine Mannschaft, die Kritik übt, hier ist eine Mannschaft, die uns anfeuert, die uns Mut machen möchte. Und so schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs von einer Wolke, die uns umgibt, Eine Wolke besteht aus Wasser. Aber so fein verteilte Wassertröpfchen, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Man sieht immer nur das Weiße. Und eine solche Wolke umgibt uns. Jetzt, heute Morgen. Und egal wie du gekommen bist, egal wie du hier sitzt, egal was du fühlst, diese Wolke umgibt uns. Und sie möchte uns Mut machen. Sie wollen uns anfeuern. Wir haben es geschafft. Es lohnt sich. Es ist wirklich so. Glaubt nicht das, was der Teufel euch einreden möchte. Es ist wirklich so. Wir sind da und wir haben es geschafft. Und deshalb lauft weiter. Lasst uns jede Last ablegen, heißt es. Last ablegen. Ich glaube, kaum ein Sportler, die ihr dann im Fernsehen seht, wenn sie den 100-Meter-Lauf laufen, egal was für eine Disziplin ist, würde seinen Wettkampf mit dem Trainingsanzug machen. Schon gar nicht mit Arbeitsklamotten und schweren Sicherheitsschuhen bei der Arbeit. Ich glaube, jeder von uns würde sagen, hey, wie bist du am Sport, am Start hier? Leg doch die Klamotten ab. Ein Bild, das jeder von uns eigentlich logisch findet, dass wir unsere Klamotten ablegen sollen. Keiner läuft im Trainingsanzug die 100 Meter, als Beispiel. Und ihr seht dann immer wieder, wie sie dann diese Klamotten, die eigentlich nur zum Aufwärmen dienen, ablegen, in einen bereitgestellten Korb ablegen und dann nur mit einem leichten Trikot diesen Start beginnen. Wir würden das sagen, das ist normal. Aber in unserem Christsein sind wir eigentlich total anders. Wir lassen die Klamotten an. Wir lassen die Lasten an, die uns hindern. Wir legen sie nicht ab. Wir sind gewohnt, die Lasten dran zu lassen. Manche laufen mit dem Rucksack. Manche haben einen Betonklotz am Bein. So gestalten wir unser Christenleben, unser Leben mit Christus. Aber Christus will doch was ganz anderes. Er will uns sagen, legt das ab, das hindert euch, das macht euch nicht frei. Im Gegenteil, wenn du mit diesem Rucksack durch die Gegend humpelst, die anderen sind schon meilenweit weg, du humpelst immer noch her, eins, du bist nur frustriert. Du kommst nicht weiter, die anderen laufen da und grinsen ihn an und so. Leg ab. Leg ab, was dich hindert zu laufen. Und dann die uns so leicht umstrickende Sünde. Einige kommen mit Lasten, die anderen sind schon der Sünde wieder mal auf den Leim gegangen. Ihr kennt dieses Bild, ich weiß nicht, ob man es hinten auch genau erkennen kann. Es ist so eine Leimrute oder wie sagt man das, so ein Fliegenfänger, die zieht man da so auseinander. Ich habe mal einen aufgehängt, das ist sowas von eklig. Und das klebt das Zeug, das kriegt ihr nicht mehr los. Ja? Also die Fliegen, die da drauf hängen, ein richtig hygienisches Bild. Ja? Und so ist es aber mit der Sünde. Die Sünde, die in unserem Leben greift, wir sind irgendwie sowas wie dafür bestimmt, dass die an uns dranhängt. Und das geht schneller, als du denken kannst. Wir gehen der Sünde auf den Leib. Der Gedanke ist hier nicht, ich bleibe dran hängen, selber schuld, hab's mal wieder verbockt. Die Alternative ist nicht, dran hängen zu bleiben, sondern abzulegen. Auch die Sünde kann man loswerden. Und da ist Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben. Und in dem Moment, wo ich zu Jesus Christus hingehe und sage, vergib mir meine Schuld, da hast du eben diesen Schritt getan, von dieser Leimrute weg und von diesem Rucksack weg, der dich behindert. Ein paar Bibelverse aus dem Kolosserbrief. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Auch genau dieses Bild des Ablegens. Ablegens alter Klamotten. Zorn, Wut, Bosheit. Wir sind ja nicht boshaft, ne? Wir sind ja gar nicht boshaft. Aber wir können ja immer nur ein bisschen stupfen, ein bisschen kritisieren. Dieses Biest in uns lässt andere ganz schön leiden. Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Das vergleicht der Kolosser, also der Paulus, als er den Kolosserbrief schreibt in der Gemeinde in Kolosse, mit Ablegen. Belügt einander nicht. Haben wir uns in der Gemeinde hier schon mal belogen? Es ist ein Ort der Sündenfreiheit hier. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um? Lügen tun wir nicht. Wir brauchen nur Notlügen. Ausreden. Da ihr den alten Menschen in seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, was ist das? Gegenwart? Zukunft? Was ich noch leisten muss? Vergangenheit. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, wenn ihr zu Jesus Christus gehört. Habt ihr den alten Menschen ausgezogen? Plus, wir machen es immer wieder so, dass wir manche Sachen dann doch so schön finden, so alte verrissene Hosen. Ihr kennt doch dann die Jeans da, die immer so neumodisch dann immer so zerrissen sind und dass man dann so richtig schick findet. Schlampig ist auch schön. Die ziehen wir wieder an. Und Paulus sagt der Gemeinde in Kolosse, zieht diese alten verrissenen Jeans wieder aus. Ihr habt ihn schon ausgezogen. Erinnert euch wieder daran, was euch geschehen ist. Was uns bleibt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Und jetzt kommen die neuen Klamotten. Jetzt kommt das Trikot, das uns am Laufen förderlich ist. Als Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Langmut. Was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen. Wie gehen wir miteinander um? Mit herzlichem Erbarmen. Mit Güte. Auch wenn der Ehepartner mal wieder die Tasse auf die falsche Seite gestellt hat, man hat sie mir schon so oft gesagt, ne? Oder die Zahnbürste steht schon auf der anderen Seite, oder schlimmer noch, deine eigene Frau hat eine Zahnbürste genommen. Frevel. Frevel. Da hinten grinst sie. Sanftmut, wir wissen, wir brauchen alle diese Sanftmut. Ohne Sanftmut kann ich nicht existieren. Ich muss jemand gegenüber haben, der mit mir sanft umgeht. Denn im Geschäft, im Betrieb, im Alltag gibt es genügend, die mir anders wollen. Ich brauche jemanden, der Langmut hat, der auch mal diesen Mut hat, lange auszuharren. Gerade dann, wenn ich Fehler mache oder nicht perfekt bin. Und das, was meine Carola genau zu wissen, dass ich nicht perfekt bin, das weiß sie. Einander ertragen und auch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wer hat uns vergeben? Jesus Christus. Und diese Einstellung sollen auch wir haben. Diese Vergebungsbereitschaft uns zuzusprechen. Mit dem Wissen, wir machen unser Fehler, wir sind nicht perfekt. Wir werden auch weiterhin Fehler machen, wir werden auch weiterhin sündigen, wir werden auch weiterhin diese zerrissenen Jeans wieder anziehen, aber dass wir uns zurufen, in Liebe, in Geduld und Langmut miteinander umgehen. Zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das Bild, das dahinter steckt, ist ein Gürtel, der ein hochgebundenes Gewand, der damaligen Zeit hat man eine andere Kleiderordnung gehabt, da hat man keine Hosen gehabt, da hat man ja nur diese langen Röcke gehabt. Dann hat man, um laufen zu können oder besser arbeiten zu können, dann gerade diesen Saum nach oben gezogen und hat einen Gürtel drum und dann konnte man laufen. Dann konnte man tüchtig arbeiten. Und das ist das Bild. Alles hängt zusammen mit diesem Gürtel der Liebe. Die Liebe ist etwas, was wir aus uns heraus selber nicht produzieren können. Das muss Gott tun in uns. Diese Liebe füreinander muss Gott uns schenken. Und die schenkt er im überreichen Maß. Was uns bleibt, zum zweiten Punkt der Gliederung, für diejenigen, die eingeschlafen sind, eine kurze Wegphase, laufen, was uns gut tut. Wir befinden uns hier in einem Laufwettbewerb, mal ganz vorauszuschicken. Wir befinden uns nicht in einem Stehwettbewerb. Also wer am längsten stehen kann, hat gewonnen. Sondern es geht darum, dass wir in einem Lauf stehen, in einem Wettkampf stehen, der uns schon mal anstrengen kann. Und ich möchte vorausschicken, von wo aus erfolgt der Start? Mal eine Frage an euch. Von welchem Platz, von welchem Punkt erfolgt der Start? Oder ist der Start erfolgt? Aber ganz bezogen auf unser Leben, von welchem Punkt aus erfolgt der Start in diesem bildlichen, in diesem Bild des Laufens? Okay, hängt damit zusammen, jawohl. Ist es ein Punkt, der lange in unserer Vergangenheit ist, wo wir uns anstrengen müssen, dass wir die Ziellinie erreichen? Ein bisschen verwirrend, aber im Grunde genommen ist eine ganz logische Antwort. Wir starten von der Ziellinie. Jesus Christus hat den Sieg errungen. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und damit er ja ganz sicher weiß, dass wir alle dieses Ziel erreichen, hat er uns auf den Start, auf die Ziellinie gesetzt. Und von dort aus laufen wir unseren Lebenslauf. Wer Jesus Christus angenommen hat in seinem Leben, wer das begriffen hat, dass Jesus Christus für mich gestorben ist am Kreuz und der dieses Geschenk, diese Gnade dankbar angenommen hat, der startet von der Ziellinie. Das heißt, wir brauchen uns nicht mehr anstrengen und bemühen, um uns einen gnädigen Gott zu erarbeiten. Wir haben ihn schon. Laufen, was uns gut tut. Deshalb nun, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Geduld laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Mit Geduld. Nochmal, es ist ein Wettkampf, kein Stehkampf. Wir stehen nicht an den Stehbiertischen da draußen oder an diesen runden Tischchen, Stehtischchen, sondern wir befinden uns in einer Laufbahn. Und dieser Wettkampf, der ist nun nicht mal 10 Sekunden, schnellste Mann, 9,98 oder 9,8 oder was ich weiß. Usain Bolt hat ja noch diesen Weltrekord. Es ist kein Sprint. Wir laufen nicht nur 10 Sekunden und dann haben wir das Ziel erreicht, sondern du läufst 70 Jahre, wenn es hochkommt, vielleicht 80 Jahre in diesem Lauf, von der Ziellinie aus. Den läufst du und den hat Gott uns verordnet. Laufen mit Geduld heißt, es ist nicht gleich fertig. Ich muss mir mein Rennen einteilen. Ein Marathonläufer wird nicht gleich die ersten 100 Meter in Vollspeed angehen, sondern er wird etwas gemächlicher diesen Lauf beginnen. Obwohl heute, die laufen ja auch schon wie die Pferde, rennen die los. Wenn die auf einen Marathon gehen, die Spitzenläufer, da geht es also wirklich ab. Also für mich unbegreiflich, wie man so lange, so schnell auch rennen kann. Aber für uns als Bild soll es ausreichend sein zu sehen, es ist ein Lauf, der nicht leicht zu Ende ist. Wir brauchen unsere Geduld dazu und wir müssen unser Rennen einteilen. Und wir laufen in einem Wettkampf. Und wenn wir in einem Wettkampf laufen, viele haben schon von uns Sport getrieben, Fußball gespielt, gejoggt oder einen richtigen Wettkampf, Volleyball gespielt, so richtig, wo es darum geht, dass man gewinnt. Da gehst du ganz anders da rein, als wenn du ins Training gehst. Als wenn du sonntags morgens vor dem Gottesdienst nochmal 5 Kilometer läufst oder 10 Kilometer, da gehst du ganz gemütlich. Ja, gut, machen wir so und kriegt man irgendwann den Kopf frei und da kann man so lang laufen. Im Wettkampf geht es anders dazu. Wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, der will gewinnen. Man muss den Gegner so dahin bringen, dass er einem die offene Flanke zeigt. Und da hinein spielen wir. Jede Mannschaft macht sich vorher Gedanken, weil man ja den anderen kennt. Zumindest ein Stück weit hat man sich vorher informiert. Man weiß, wo die Schwachstellen sind. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir laufen in einem Rennen, das geduldig ist, aber nicht langweilig. Da hat es einen Gegenspieler, der immer wieder versuchen will, uns aus dem Rhythmus zu bekommen. Und ich sage es auch, wenn es auch nicht immer gern gehört wird, der Teufel wird versuchen, uns an diesem Punkt auflaufen zu lassen. Er möchte, dass wir an diesem Punkt stehen bleiben. Dass wir nicht weiterlaufen. Dass wir nicht dieses Ziel uns erreichen. Dass wir mit dem zufrieden sind, was wir gerade haben. Das ist das Bequemste. Ich bin mit dem zufrieden, was ich gerade habe, dann brauche ich nämlich nicht weitermachen. Dann habe ich das, was ich mir schön erarbeitet habe, das schaue ich dann um mich rum. Und mit der Zeit wird dann die Figur auch entsprechend. Ich bin nicht mehr im Wettkampfmodus, sondern der Teufel hat es geschafft, mich herauszunehmen aus diesem Lauf. Und das ist das Ziel. Und die Alternative ist hier nicht stehen bleiben, Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, schaffst du doch nicht. Schaffst du doch nicht. Sondern die Alternative ist hier ablegen. Weiterzumachen. Nicht stehen bleiben. Das ist die Alternative hier. Jetzt zu sagen, ich habe jetzt schon zum 10. Mal diese Sünde begangen oder wie auch immer, oder mir ist ja das Leben so schwer. Ich kann nicht mehr. Kann auch nichts mehr in der Gemeinde machen. Sicher, es gibt Dinge, die in unserem Leben sind, das kann man nicht gerade so wegstecken, aber wir sollen die Einstellung haben, zu laufen, weiterzulaufen, nicht stehen bleiben. Und dann wieder 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, klar, aber nur einer den Preis bekommt? Lauft so mit in eurer Einstellung so, ich will diesen Preis bekommen, den ihr ja schon habt, den ihr bekommen werdet. Oder Philippa, werdet meine Nachahmer, Nachahmer des Paulus, ihr Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Es gibt Menschen, die Vorbild sind, die Idole sind, denen wir nacheifern können, wo wir jetzt schon auch erkennen können, jawohl, es lohnt sich, so will ich auch werden. Laufen, was uns gut tut, so sagt Paulus am Ende seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Mit dieser Einstellung zu gehen, ich oder zurücksehen zu können am Ende eines Lebens, ich denke, das ist schon bemerkenswert, wenn Paulus das von sich sagen kann. Und ich möchte es auch euch zurufen, diese Krone liegt für euch bereit. Lauft so, dass ihr diese Krone, ich will sie haben, so schnell wie möglich, so bald wie möglich. Welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wir sind nicht allein. Und der Herr wartet nicht mit der Peitsche und mit dem Prügel auf uns. Er hat eine ganz andere Art, uns willkommen zu heißen, am Ziel willkommen zu heißen. Da gibt es keinen Prügel, da gibt es keine Schläge, sondern Gott wird uns in gerechter Weise uns belohnen. Aufsehen, was uns Richtung gibt. Und ich denke, das ist auch immer wichtig, diesen frei nach dem Satz, du kannst nicht durch Geschwindigkeit das rausholen, was dir an Richtung fehlt. Also wenn du in die verkehrte Richtung rennst, dann nützt es nichts, dass du beschleunigst, dass du Dampf machst. Was heißt es dann? Einfach wieder umdrehen. und dann aber in die richtige Richtung mit Volldampf. Aufsehen, was uns Richtung gibt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Aufsehen, was uns Richtung gibt. Blickrichtung Jesus. Da ist das Ziel. Darin laufen wir hin. Das ist der Punkt, dieses Gesicht, das vor uns steht, die Figur, die vor uns steht, Jesus Christus. Und das allein soll heute Morgen auch der Inhalt dieser Botschaft sein. Richtet euren Blick auf Jesus. Wir haben noch was zu tun. Wir haben noch zu laufen. Wir sind noch nicht am Ende. Vielleicht der eine oder andere näher, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Es kann anders laufen, wie man es an diesen schrecklichen Bildern in dieser Gemeinde gesehen hat. Was uns bleibt, aufsehen auf Jesus, denn das ist die Blickrichtung. Er gibt uns die Richtung vor, in die wir laufen sollen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Christus ist in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie wir diesen Lauf laufen sollen, wie wir glauben sollen. Lest die Evangelien, lest das Johannesevangelium, wie er uns darstellt, wie er sich Glauben vorstellt, seine Beziehung zu ihm vorstellt. Blickt auf ihn. Er hat den Anfang gemacht des Glaubens und er bringt es auch zum Ende. Er hat den Sieg errungen. Er ist am Ende Sieger geblieben. Er hat nicht verloren. Jesus Christus hat dieses Spiel gewonnen. Er ist derjenige, der uns auch diesen Anfang des Glaubens schenken möchte. Wenn du heute Morgen dich fragst, bin ich schon gläubig, dann mach einen Anfang mit Jesus Christus. Dann wird er in dir diesen Anfang des Glaubens bewirken. Und ich kann dir versprechen, mit 100%iger Sicherheit, er wird es auch mit dir zu Ende bringen. Er ist, und das muss man sich mal überlegen, der Sohn Gottes hat die Schande für gering geachtet. Gott selbst wird Mensch. Gott selbst weiß, wo wir Menschen fähig sind, wo Jesus Christus enden wird, indem wir ihn letztlich ablehnen und noch mehr tun werden, um ihn zu beleidigen, um ihn zu bespucken, um ihn zu kreuzigen und ans Kreuz und am Kreuz zu demütigen. Das hat er gewusst. Er ist ganz bewusst diesen Weg gegangen. Warum? Wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz geduldet. Das muss man sich mal reinziehen, das muss man sich mal geben. Jesus Christus hat nur, in Anführungszeichen, wegen der vor ihm liegenden Freude das alles ertragen? Was muss dann auf ihn warten? Wenn er das so im Ziel vor Augen gesehen hat, war er bereit, die schlimmsten körperlichen Schmerzen zu ertragen, um diese vor ihm liegende Freude erfahren zu können. Ich kann das nicht erfassen. Und ich glaube, euch geht es genauso. Wenn ich auf irgendwas mich freue, dann weiß ich, dass ich manche Dinge weglassen kann. Ja? Wir freuen uns auf einen schönen Urlaub, dann verzichtet man auf manche Sachen. Weil ich weiß, es ist schön. Wenn ein junger Mann sich auf eine junge Frau freut, auf ein junges Mädchen freut, mit der er in Beziehung treten will, kennt ihr ja das, ne? Dann kann man alles andere zurücklassen. Dann ist nur die Freundin wichtig. Die Beziehung zu dieser Freundin. Und was er vorher alles so gerne gemacht hat, ne, wie Sport oder Computer gucken oder was auch immer, das ist plötzlich uninteressant. Weil die Freundin steht einem vor Augen. Meine zukünftige Ehefrau. Meine jetzige Ehefrau. Dann kann ich alles lassen. Aber in unserem Christsein ist es manchmal so, da freuen wir uns nicht auf Christus, schon wieder in die Gemeinde, schon wieder hat derjenige das und das gemacht. Man sieht dann halt immer nur die Fehler von dem anderen. vor ihm liegende Freude war ihm wichtiger als das, was er zu erleiden hat. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Und ich glaube, der Vater im Himmel hat sich riesig gefreut, als Jesus Christus, nachdem er alles durchgemacht hat, neben ihm Platz genommen hat. Ich glaube, keiner hat sich so sehr gefreut wie er, weil er von Anfang an wusste, was das seinen Sohn kosten würde. Und nun sitzt Jesus Christus zur Rechten Gottes. Ich möchte euch zum Schluss nochmal eine Geschichte erzählen. Sie heißt, der Darsteller hier, der Hauptdarsteller heißt Dorando Pietri. Ja. Es ist der Marathon 1908 in London. War damals ein Riesenereignis. Also wir können es nur noch heute mit einem Großereignis vergleichen. Dieser Dorando Pietri hat am Marathon teilgenommen und ihr merkt hier an diesem Bild, irgendwas stimmt hier nicht ganz. So würde heute ein Marathon nicht mehr ablaufen. Der ist losgedüst wie ein Dampflok. Der hatte kurz vor dem Ziel, ca. 350 Meter vor dem Ziel, einen Vorsprung auf seinen amerikanischen Mitläufer von 10 Minuten. Und dann hat ihn die Kraft verlassen und ist falsch abgebogen. Und für die letzten 350 Meter hat er 9 Minuten gebraucht. Er ist mehrfach zusammengebrochen, insgesamt 5 Mal, hat sich immer wieder aufgerappelt und ist vor lauter Schwäche in der Gegend herumgetorkelt, im Inneren vom Stadion, also vom Rasenplatz, hat die Laufbahn nicht mehr gefunden und musste dann vom Schiedsrichter, also der Herr mit der Flüstertüte und rechts sein Betreuer, das ist ein Arzt, haben sie dann immer wieder versucht, auf den Weg zu bringen und ins Ziel. Er hat es dann geschafft, aber die Amerikaner haben Protest eingelegt, weil man muss diesen Lauf ohne fremde Hilfe vollenden. Es ist natürlich dann tragisch gewesen. Das ganze Stadion hat mitgetobt, hat diese Tragödie erlebt und waren tief erschüttert. Die Medaille wurde ihm aberkannt. Und so sieht dieser Herr in Wahrheit aus, wenn er im Anzug und Krawatte da sitzt. Und manche Damen hier heute Morgen werden wahrscheinlich schon feuchte Augen kriegen, wenn solche schönen Männer wie wir, Arthur, so am Bild zu sehen sind. Dieser Dorando Pietri hat diese Massen damals in ihren Gefühlen, er war der Publikumsliebling damals, so bewegt, dass die damalige Königin von England ihm einen zusätzlichen Pokal überreicht hat. Also es war nicht ganz umsonst. Und er war stolz wie Bolle, wie man hier sieht, dass er diesen Pokal in Händen halten konnte. Dorando Pietri. Und sie haben ihm deshalb diesen Pokal gegeben, weil er immer wieder aufgestanden ist. Weil er nie liegen geblieben ist. Obwohl, das Beispiel hinkt ein bisschen bei uns, aber er hat das Ziel erreicht mit fremder Hilfe. Wir erreichen es auch mit Hilfe, mit fremder Hilfe. Und das wünsche ich euch heute Morgen. Und ich möchte euch nochmal, wenn ihr jetzt aufgewacht seid, das nochmal wiederholen, was uns bleibt, ablegen, was uns hindert, laufen, was uns gut tut, aufsehen, was uns Richtung gibt, denn Christus ist es wert. Amen.